Deutschlandfunk.
Es gibt Dinge, die stellen wir nicht in Frage. Nach dem Sommer kommt der Winter. Oder wer etwas anstellt, der gehört bestraft. Bis uns eine Begegnung umdenken lässt. So war das bei mir mit Emra. Vor einigen Jahren lerne ich ihn in Serbien kennen. Ein junger Mann mit großer Klappe. Ich mochte ihn gleich.
Mein Name ist Emra Gradina, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe 22 Jahre in Deutschland gelebt und wurde jetzt abgeschoben nach Serbien. Ich wurde direkt aus dem Knast in Trier abgeschoben.
Emra hatte einiges auf dem Kerbholz.
Das erste Mal war ich, glaube ich, mit 16 im Jugendknast. 7 Monate. Danach war ich zwischendurch immer wieder für 9 Monate, 11 Monate, dann wieder 7 Monate. Wiederholungstäter.
Immer wieder war er kriminell geworden. Und keine Strafe konnte ihn davon abhalten. 2 Filme und Features habe ich über ihn gemacht und mich all die Jahre gefragt, wieso hat all das nichts genützt? Wieso haben seine Strafen nichts bewirkt? Was, wenn Strafe alles sogar noch schlimmer macht? Und so habe ich angefangen zu recherchieren.
Muss Strafe sein? Zweiteiliges Feature von Johanna Benz. Teil 1: Mauern, Zellen, Gerichtssäle.
Was bringen Strafen? Und wie wirken sie sich auf Täter, Opfer und die Gesellschaft aus? Welche Alternativen haben wir? Und was ist eigentlich gerecht? In diesem zweiteiligen Feature machen wir 6 Stationen durch das deutsche Strafsystem. Von den Straftätern?
Also es gibt keine wirkliche Gerechtigkeit, oder?
Beim Mord ist halt so ein Ding, das bleibt bis zum letzten Atemzug irgendwie.
Über das Gericht?
Da sitzen ja keine Monster, sondern Mitmenschen, die in irgendeiner Form Fehler begangen haben.
Zu denen, die Opfer einer Straftat wurden?
Wie kann es sein, dass ein Vergewaltiger, ein Gewalttäter einfach so frei sein darf und Urlaub machen kann?
Hin zu den Alternativen, zum Beispiel dem Täter-Opfer-Ausgleich.
Macht mir eine Schramme in den Kotflügel und schreit mich dann noch an. Und
aber Sie haben mich doch zuerst angeschrien.
Entschuldigung, Herr Kaul, Sie sind auch gleich dran. Lassen Sie kurz noch Herrn Monat zu Ende erzählen.
Immer wieder wechseln wir die Perspektive und hören die andere Seite. Dazu gibt es Hintergrundwissen von Kriminologen und Praktikern. Und ein bisschen Philosophie. Los geht es hier, in der Berliner Jugendstrafanstalt Plötzensee.
Mein Drittel FM, der Podcast aus dem Berliner Jugendknast. Knast.
Hallo.
Jetzt okay.
Ist okay?
Ja, jetzt ist okay. Mhm.
Ich bin zu Besuch bei den Podcastern von 2/3 FM. Hier sprechen Häftlinge der Jugendstrafanstalt Plötzensee über Themen, die sie beschäftigen und erzählen, wie es so hinter Gittern aussieht. Zu 4 sitzen wir jetzt in einen winzigen Raum gequetscht.
Ja, vielleicht könnt ihr erst mal anfangen, euch vorzustellen, bitte.
Mein Name ist Jelo. Ich sitze in der Jugendstrafanstalt Berlin im Haus 2 in der SOTA-Abteilung. Ich bin 22 Jahre alt.
Ich bin Ju. Ich sitze auch im Haus 2 in der SOTA. Ich bin 24 Jahre alt und sitze schon seit 3,5 Jahren.
Ja, ich bin Lucky. Ich bin 23 Jahre alt und sitze im Haus 5. Und ich sitze seit 2 Jahren und 5 Monaten.
Jelo, Lucky und Ju sind als junge Erwachsene nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Jugendstrafrecht kann bis zum 21. Lebensjahr angewendet werden, je nach persönlicher Reife. Die Erziehung steht im Vordergrund. Strafen sollen in erster Linie eine erneute Straffälligkeit verhindern. Erst bei schweren Verfehlungen muss man ins Gefängnis. Von Lucky, Ju und Jelo will ich wissen, wann sie Strafe gerecht finden. Sie wollen nicht auf ihre Taten reduziert werden. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass sie nur so viel erzählen, wie sie wollen.
Was denkt ihr, was ist der Sinn von Strafe?
Ja, ich denke, der Sinn ist, dass man mit einer Strafe verhindern möchte, dass sowas nochmal passiert. Ich denke auch, das ist wichtig, vor allen Dingen hier in der Jugend. Viele, vor allen Dingen sehr junge Menschen hier, die jetzt von zu Hause aus nicht so viel Grenzen und Regeln und sowas bekommen haben. Und manche von denen lernen es dann echt gut hier. Und also wenn ich jetzt an meinen Fall denke, dann hätte ich, glaube ich, jetzt nicht irgendwann zur Besinnung gefunden, wenn ich nicht eingesperrt worden wäre.
Hättest du so weitergemacht?
Ich denke ja. Mhm. Also ich habe Drogen verkauft. Muss man vielleicht dazu sagen, jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendeine Person verletzt. Nicht direkt, aber indirekt. Und ich glaube, hätte ich auch hier jetzt nicht so die Opfer vom Drogenhandel gesehen. Also hier kommen auch viele Jungs an, die sehr verwahrlost sind, sage ich mal. Dann hätte ich damit nicht aufgehört.
Ich sehe es ähnlich. Also wenn man Straftaten begeht, sollte man nicht unbestraft bleiben, weil sonst macht man es immer wieder. Und ich will nicht sagen, warum ich hier bin, aber ich habe mich nicht durch die Strafe verändert, sondern eher durch das, was davor passiert ist. Aber trotzdem, also ich habe eine sehr hohe Strafe bekommen, war es nötig, dass diese hohe Strafe kommt, weil ansonsten bringt unser Rechtssystem ja nichts.
Wir Menschen haben ein starkes Gefühl für Fairness und Unrecht. Schon Kleinkinder wollen den sogenannten Bösewicht bestrafen, wenn dieser ungerecht oder gemein ist. Faszinierend finde ich, sogar einige Tiere haben Strafmechanismen. Es gibt Wespen, da beißt die Königin eine Arbeiterin, wenn diese faul ist oder schlecht arbeitet. Man könnte also sagen, soziale Wesen fordern soziales Verhalten untereinander ein. Und bei Fehltritten gibt es Sanktionen.
Was ist denn eigentlich gerecht? Woher wissen wir das?
Kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich auch nicht. Also es gibt keine wirkliche Gerechtigkeit, oder? Ich könnte jetzt nicht, also zum Beispiel als Richter, ich könnte nicht als Richter arbeiten, weil ich es nicht bestimmen könnte, wie lange jemand für etwas ins Gefängnis geht.
Ja. Beziehungsweise hat man ja auch zu gewisse Taten ein anderes Gefühl, würde ich behaupten. Also ich bin zwar auch ein Straftäter, aber mit gewissen Straftaten habe ich einfach meine Probleme.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich das da als Richter gerecht machen könnte.
Mhm. Was würdet ihr denn sagen, also wenn ihr jetzt selber Richter wärt, ja? Also wir haben so eine Gruppe Jugendlicher, die sich als Altenpfleger ausgibt und irgendwie so die Rentner, denen ihre Medikamente bringt und währenddessen halt irgendwie die Bude ausräumt, Schmuck und alles, was die so haben und es dann vertickt.
So eine Rentnerin?
Genau, die machen das häufiger und die verkaufen das und gehen mit der Kohle feiern.
Die wird dich sehr hart bestrafen.
Was sagst du, wie viele Jahre? Oder was für eine Strafe?
Ich würde den Haftstrafen drücken, auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie alt die sind.
Ja.
Also auf jeden Fall auf das Alter auf jeden Fall und die Reife. Auf die kommt es auch nochmal an. Wenn es jetzt Leute sind, da keine Ahnung, wenn es ja so Jugendliche sind, 18 und schon reif, dann würde ich denen so ein richtiges Brett drücken.
Was heißt richtiges Brett drücken?
Locker 5-6 Jahre würde ich dir schon geben.
Also ich würde denen jetzt nicht so viel geben.
Doch, man muss lernen.
Kommt aber auch drauf an, wie oft die das jetzt gemacht haben. Aber ja, muss auf jeden Fall bestraft werden, sowas. Ich würde denen auch kurze Haftstrafen geben oder die zumindest mal ein halbes Jahr in Untersuchungshaft lassen bis zum Verfahren und die dann vielleicht auf Bewährung rauslassen, dass die mal den Eindruck kriegen, wie es im Gefängnis ist.
2/3 FM.
Wenn es keine Bestrafung für Unrecht gibt, können wir das kaum aushalten. Dafür braucht man sich nur mal ein Fußballspiel anschauen, bei dem ein Foul nicht geahndet wird. Aber je mehr wir über die Hintergründe wissen, desto geringer wird unser Strafbedürfnis und desto milder unser Urteil. So geht es auch mir. Vor mir sitzen drei Jungs, die ich vor allem als Menschen erlebe und nicht als Straftäter. Trotzdem frage ich mich insgeheim schon, was sie getan haben.
Und was habt ihr für eine Strafe bekommen?
Ja, also ich finde meine Strafe nicht gerecht. Also ich habe 2 Strafen gleichzeitig.
Mhm.
Ich habe einmal 1 Jahr 4 Monate gehabt. Hab die abgesessen, bin dann in Urhaft gekommen, weil ich kurz vor meiner Entlassung einen Haftbefehl bekommen habe. Dann habe ich in der Urhaft dann nochmal 5 Jahre 6 Monate drauf bekommen. Zusammen sind das 6 Jahre, 10 Monate. Ich habe auch einen Paragraph 64 bekommen. Das ist der Maßregelvollzug. Da sind die 64er Paragraphen untergebracht. Den 64er Paragraph kriegst du aufgrund Suchtmittel oder schädlichem Gebrauch von Suchtmittel, Abhängigkeit oder schädlichem Gebrauch von Drogen.
Darf ich es nochmal übersetzen für mich, dass ich es verstehe? Also du hast auch Drogen vertickt oder warst nur unter Drogeneinfluss?
Ich war besoffen zur Tatzeit.
Okay, verstehe.
Ich bin wegen einem Gewaltdelikt da.
Ja, also ich finde meine Strafe im Prinzip gerecht. Also mein Richter hat mir 5 Jahre gegeben. Ja, das war okay.
Ich habe lange bekommen. Ich habe 9 Jahre bekommen, weil, also das ist jetzt die Aussage meines Anwalts gewesen, der Richter ein Exempel statuieren wollte. Er hat es auch so begründet. Er meinte, also ich habe einen Mittäter, wir geben euch 8 und 9 Jahre, um der Öffentlichkeit in der Gegend, wo wir herkommen, zu zeigen, dass sowas nicht noch einmal passieren darf und dass die Strafen sehr hoch bleiben werden, wenn so etwas nochmal geschieht bei uns.
Eine holländische Studie hat gezeigt, unser Gehirn sendet bei der Bestrafung eines anderen Belohnungssignale. Und wir ziehen Strafe einer Entschädigung des Opfers vor. Man will jemanden bestrafen, damit dieser sein Verhalten bereut und sich in Zukunft ändert.
Hättet ihr da auch Ideen, wie man die Jugendlichen, wie man die sonst bestrafen könnte, außerhalb von Haftstrafen?
Geldstrafen, Schadensersatz,
Sozialstunden vielleicht.
Nee, ich sehe da keine Alternativen. Also ich finde, dieser Eindruck, den man von der Haftstrafe hat, und das habe ich jetzt ja auch schon bei ein paar Menschen gesehen, ich war auch lange in Untersuchungshaft, dass das teilweise schon was mit den Leuten macht. Und ich halte das für unumgänglich, dass man auch Haftstrafen gibt einfach. Ich halte es für wichtig, wenn man daraus dann lernt.
Da würde ja ein Jugendarrest eigentlich schon von 1 bis 2 Monate reichen.
Warst du im Jugendarrest?
Ja.
Hast du das ernst genommen, als du im Jugendarrest warst? Oder
das Problem ist halt, dass im Jugendarrest weiß man halt, okay, du kommst in 1-2 Monaten raus, maximal. Ja. Und das ist halt das, was es wieder einfacher macht. Aber wenn du jetzt so in Untersuchungshaft bist und nicht weißt, wann und ob du überhaupt rauskommst, jetzt die nächste Zeit, das macht es nochmal schlimmer für die Leute.
Da hat er recht, das stimmt.
Es gibt Studien, die zeigen, dass solche Interventionen bei Jugendlichen sogar das Gegenteil bewirken können. Das gilt besonders für Kurzstrafen unter 2 Jahren und bei Jugendarrest. Über 60% der Jugendlichen werden da rückfällig. Aber wichtig zur Einordnung ist auch, nur schwere Straftaten werden mit Haft bestraft oder wenn jemand wiederholt aufgefallen ist und daher eine schlechte Prognose hat. Außerdem sagt Rückfall wenig über das Delikt aus. Das kann auch ein einfacher Diebstahl sein. Aber für die Statistik gilt, Rückfall ist Rückfall. Verrückt ist, dort, wo bei kleineren Delikten keine Strafe verhängt wird, gibt es die geringste Rückfallquote. Das wissen wir aus länderübergreifenden Studien, denn Richter urteilen unterschiedlich. Und dort, wo das Urteil milde ausfällt, ist das Rückfallrisiko geringer als bei einer harten Strafe.
Und eure Familien?
Also, daran gewöhnt man sich, oder? Also, ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich habe eher so Familie vermisst man. Ich habe ein Kind. Ich vermisse meine Tochter ziemlich sehr, weil ich sie nicht sehen kann. Ja, die wird immer älter, größer.
Ja, also ich vermisse meine Brüder, meine Mutter, auch viele Cousinen, Cousins sehr. Ich bin jetzt Gott sei Dank so weit, dass ich zeitnah auch mal wieder ab und zu rausgehen kann. Freue mich dann, die alle wiederzusehen. Aber das war für mich eigentlich die größte Strafe, irgendwie so getrennt von der Familie zu sein.
Ja, das ist halt ne, die Familie auf jeden Fall. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich leider dran.
Das stimmt.
Nicht nur wir, sondern auch die draußen. Das Leben geht draußen weiter.
Und wie stehen die Chancen für You, Lucky und Yelo? Rein statistisch haben sie ein geringes Risiko, rückfällig zu werden. Einfach, weil sie durch nachgeholte Schulabschlüsse mehr Perspektiven haben. Und weil sie dann älter sind. In der Pubertät testen wir Grenzen und schlagen über die Stränge. Das zeigt sich deutlich in der Kriminalstatistik. Zahlen und Statistik hin oder her. Ich wünsche den dreien, dass sie nach der Haft etwas aus ihrem Leben machen können. Trotz ihrer Strafe.
Leider müssen wir an der Stelle jetzt einen Cut machen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute da waren.
Danke auch.
Dankeschön.
Ciao.
Das war's. Ciao, 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 ciao.
Als ich wieder vor dem Knast stehe, muss ich an meine eigene Jugend denken. Es gab eine Zeit, da habe ich mit meinen Freundinnen richtig viel geklaut. Wir wurden nie erwischt. Und irgendwann war uns klar, die Lederjacke ist es nicht wert. Und wir hatten Pläne für unser Leben. Anders als Emra und auch die Jungs aus Plötzensee war ich kein junger Mann, der einem vermeintlichen Ideal nacheifern musste.
Ich wollte halt jemand sein, der cool ist. Wie ein Gangster. Knast war cool. Scheiße bauen Standard.
Knast und Kriminalität fand ich nie cool. So viele Faktoren bestimmen, wie ein Leben verläuft. Und manchmal entscheiden auch kleine Dinge über Großes. Gibt es jemanden, der sich richtig um mich kümmert? Wer sind meine Freunde? Mache ich da mit oder gehe ich nach Hause? Schlage ich zuerst zu, werde ich zum Täter. Warte ich, bis der andere schlägt, bin ich das Opfer. Wie entscheidet mein Richter? Habe ich einen guten Anwalt? Welche Vorbilder gibt es in meinem Umfeld? Und.
Lebenslange Haft für Frauenmörder. Jeanette S. galt in ihrer Wohnungsbaugesellschaft als Powerfrau, lebenslustig und überall beliebt. Nur einer hasste sie, ihr Ex-Freund Kai G. Am 23. Oktober 2023 tötete er sie mit einem Gurkha-Messer. Das Landgericht verurteilte den Berufskraftfahrer wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Der Richter? Wieder ein Femizid. Erschreckend und schockierend, brutal, gnadenlos, kaltblütig, aus größter Eigensucht.
Der Richter, von dem die Berliner Zeitung hier schreibt, ist Thomas Groß. Wir wechseln die Seiten und ich treffe zwei Richter. Thomas Groß und Heidi Winterer haben täglich mit Straftätern zu tun.
Mein Name ist Thomas Groß, ich bin Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin, seit mehr als 10 Jahren Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer.
Ein Schwurgericht ist eine Strafkammer, die über schwerste Straftaten entscheidet. Sie besteht aus 3 Berufsrichtern und 2 Schöffen. Thomas Groß' Tagesgeschäft sind Taten mit Todesfolge oder versuchte Tötungsdelikte. Also Mord, versuchter Mord, Totschlag und versuchter Totschlag. Wenn er Strafen verhängt, sind sie in der Regel sehr hoch oder sogar lebenslänglich. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, über ein Leben zu entscheiden.
Entschuldigung, ich entscheide nicht über das Leben von anderen. Ich entscheide über die Freiheit von anderen. Und ich differenziere damit. Das ist für mich was anderes.
Ja, stimmt.
Ja, also das, ich möchte nicht über das Leben von anderen entscheiden. Ich finde, das ist vermessen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Freiheit was sehr Einschneidendes ist. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Freiheitsstrafe Freiheitsstrafe ist und nicht mehr sein muss. Die sollen vernünftig ihre Verhältnisse haben im Knast. Es reicht, dass sie ihnen die Freiheit nehmen. Das ist halt Freiheitsstrafe. Das muss nicht schlimm sein.
Wir laufen durch die riesigen Hallen des Kriminalgerichts Moabit in Berlin. Hier wurde im Jahr 2024 über 900 Mal Anklage erhoben. Hunderte Richter und Staatsanwälte arbeiten hier. Richter Thomas Groß will mir einen der Säle zeigen.
Grüße Sie. Es ist sehr nett, dass Sie uns reinlassen. Vielen Dank.
Hallo, danke.
Licht noch anmachen, oder?
Ja, super. So. Hier habe ich mit den Rockern verbracht, 5 Jahre.
Verrückt.
Ja, 300 Sitzungstage.
300 Sitzungstage?
300 Sitzungstage haben wir hier verbracht, oh Gott. Ja. Von meinem 50. bis zu meinem 55. Geburtstag. Und zwar ziemlich genau.
Wir sind in einem der größten Säle des Landgerichts. Circa 15 mal 50 Meter.
Ja, das ist halt...
Der Saal ist äußerst prunkvoll.
Ende Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Das ist die Kaiserloge. Mhm. Und
Was heißt Kaiserlose?
Das war für den Kaiser vorgesehen.
Der konnte da sitzen?
Ja, ob er da jemals gesessen hat, weiß ich nicht.
Bei einer Urteilsverkündung war ich schon mal hier. Es ging um den sogenannten Parkplatzmörder. Da der Fall viel Presse und Publikum hatte, wurde das Urteil in diesem großen Saal verkündet. Richter spricht Messerklartext, stand in der Bild-Zeitung.
Richter Thomas Groß holt zur großen Gesellschaftskritik aus. Streit um Parkplatz, einer tot. 6 Jahre Knast für Messerstecher Wolga E., 30 aus Reinickendorf. Er macht sich des Totschlags schuldig, wird aber aus der U-Haft entlassen. Richter Thomas Groß geißelt die tödliche Melange aus mangelnder Kompromissbereitschaft, Rücksichtslosigkeit und die wachsende Neigung, vor allem junger Männer Messer dabei zu haben. Der Richter: Menschen treffen aufeinander, keiner will nachgeben. Das ist typisch für unsere Gesellschaft. Man hört nicht mehr zu, keiner ist bereit, Rückzieher zu machen.
So berichtet die Bild im Februar 2025 über den Fall. Zu dem Text gibt es ein Foto von Thomas Groß. Er trägt Krawatte, Brille und seine schwarze Robe und schaut ernst in die Kamera. Jetzt vor mir trägt er eine sportliche Jacke und Jeans und hat wenig mit dem autoritären Richter gemein.
Es ist nur mein Arbeitsplatz. Aber das ist der Gedanke gewesen, wohl als man es gebaut hat. Die Gerichtsgebäude, die alten, sehen ja alle so aus, dass die Kundschaft beeindruckt werden soll. Aber die lässt sich nicht mehr viel beeindrucken. Von daher baut man die heutzutage auch nicht mehr so. So, die Figuren haben auch alle eine Bedeutung, die ich nicht weiß. Sind so Tugenden, glaube ich. Unterschiedliche Tugenden sind das. Aber was ich Ihnen noch zeigen kann, ist Folgendes. Diese Brücken, sehen Sie die Brücke, die da rüber geht, mit dem runden Fenster quasi?
Was meinen Sie mit Brücke?
Na, hier, ich zeige es Ihnen mal. Das ist eine Brücke. Da ist ein Gang drin. Da
oben. Ach komm.
Und die gehen dann da weiter. Das Gebäude hat ein doppeltes Gängesystem. Ein öffentliches, in dem wir sind, und ein nicht öffentliches Gängesystem. Wir haben ja drüben, ist ja die Justizvollzugsanstalt Morbid, da sitzen die Untersuchungsgefangenen. Und die können im Grunde in alle Säle zugeführt werden, ohne dass sie durch öffentliche Gänge müssen. Das kann nur funktionieren, wenn das Haus durchzogen ist von einem zweiten Gängesystem. Das ist ein Teil dessen.
Thomas Groß' Büro dagegen ist völlig ohne Prunk und Schnörkel. Es gibt kein Vorzimmer. Er macht alle Termine selber, organisiert den Prozess eigenständig und widmet sich sonst vor allem dem Aktenstudium. 2x die Woche ist Verhandlung. Dann tauscht Groß seine Freizeitkleidung gegen die Robe.
Wie definieren Sie denn Ihre Rolle?
Ich nehme eine Aufgabe der Gesellschaft wahr. Ich stehe auch zu der schon auch etwas überkommenen Einleitung im Namen des Volkes. Vielleicht könnte man es moderner formulieren im Namen der Gesellschaft oder was auch immer. Jemand muss die Verantwortung übernehmen und muss den Job auch machen. Es ist so schön zu sagen, bestraf die mal. Und es ist so schön zu sagen, wieso kommen die denn so preiswert davon? Von außen kann man es leicht machen. Es wäre schön, wenn es das nicht bräuchte.
Seine Schwurgerichtskammer verhandelt zwischen 10 und 15 Fälle im Jahr. Jeder Fall ein Schicksal, ein verlorenes Leben. Und ein oder mehrere Angeklagte, bei denen zu ermitteln ist, ob sie schuldig sind.
Ich habe es immer mit Opfern zu tun, oder häufig, leider häufig halt mit Angehörigen zu tun. Ja, denen man die Menschen nicht wiederbringen kann. Und da kann man halt nur hoffen, dass man ihnen den Eindruck vermittelt, wir sind bemüht, diese Tat angemessen zu sanktionieren. Das ist was von Genugtuung, ein Stück weit. Also mir gibt nichts Genugtuung, aber denen das Gefühl zu geben, wir haben es ernsthaft betrieben, es hat uns interessiert und wir haben auch ein Ohr gehabt für die Opfer.
Der Ausschnitt der Taten und Täter, die Thomas Groß sieht, ist nur ein winziger Anteil der Kriminalität. 0,1% der bundesweit erfassten Taten ist gegen das Leben, zum Beispiel Mord, Totschlag oder versuchte Tötung. Der viel, viel größere Anteil ist völlig anderer Natur.
Wir haben auf jeden Fall ein Schwergewicht bei den Vermögensdelikten. Das ist natürlich auch eine riesen Bandbreite vom Diebstahl über die Unterschlagung zum Betrug.
Laut Polizeistatistik machten im Jahr 2024 Körperverletzungen knapp 11% der bundesweiten Taten aus. Gewaltkriminalität wie Mord, Raub und Vergewaltigung wurden mit weniger als 4% erfasst. Dennoch bestimmen diese Taten unsere Wahrnehmung. Um hier ein Gegengewicht zu schaffen, habe ich Richterin Heidi Winterer im Amtsgericht Staufen besucht. Am anderen Ende der Republik. Beschaulich im Dreiländereck gelegen.
Naja, Staufen ist über weite Strecken idyllisch, aber wir haben natürlich die ganz, in Anführungszeichen, normale Kriminalität. Viel Straßenverkehrsdelikte, das ist ja immer ein Hauptthema. Fahren unter Alkohol, mit Gefährdung, ohne Gefährdung, aber halt auch die ganz große Palette Körperverletzungsdelikte, Diebstahl, Betrug, alles, was zur Zuständigkeit des Einzelrichters gehört.
Und was landet alles beim Amtsgericht?
Beim Amtsgericht gibt es nur leichte bis mittlere Kriminalität, also bis zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren. Wobei 2 Jahre Freiheitsstrafe natürlich schon ganz ordentlich ist. Da muss man sich schon sehr anstrengen, wenn man auf den ersten Anlauf die 2 Jahre bekommen will. Das deutsche Strafrecht ist ja primär von der Geldstrafe dominiert und überhaupt, um als erstmals Straffälliger eine Freiheitsstrafe zu kriegen, muss man schon relativ massiv tätig werden.
Bei Strafe denken wir schnell an Gefängnis. Allerdings werden in Deutschland weniger als 5% der Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Bei weiteren 10% wird die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Die meisten Angeklagten erhalten eine Geldstrafe. Im internationalen Vergleich straft Deutschland recht milde. Erst wenn wirklich etwas Gravierendes passiert, landet man in Haft. Oder wenn man immer wieder straffällig wird. So wie Emra damals.
Ich habe häufig den Angeklagten haben gesagt, wissen Sie, wir sind sehr verlässlich. Und es läuft halt, sie kriegen erst eine kleine Geldstrafe. Und wenn sie es nochmal machen, gibt es eine große Geldstrafe. Und wenn sie es trotzdem immer noch machen, dann gibt es mal eine kurze Freiheitsstrafe zur Bewährung. Und wenn sie es immer noch nicht anders machen, dann wird man irgendwann sagen, okay, jetzt, wir haben alles probiert, jede Stufe mehr. Wir können machen, was wir wollen. Sie begehen diese Straftaten immer wieder. Dann gibt es jetzt mal eine kurze Freiheitsstrafe, die sie auch verbüßen. Und dann sind wir bei dem Punkt angekommen, und wenn sie da reingehen, werden sie in der Regel, weil sie das erste Mal im Knast sind, haben sie ganz gute Chancen, nach 2/3 der Strafe zur Bewährung entlassen zu werden. Jetzt haben die mal Gitter vor den Augen erlebt und jetzt gehen wir davon aus, dass das bei ihnen was gewirkt hat und sie kriegen die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Und wenn wieder Straftaten kommt, dann muss man sagen, okay, der Mensch ist einfach nicht bereit, es zu verstehen. Dann muss man halt sagen, okay, dann gibt es jetzt immer feste Freiheitsstrafen, die stückweise steigen im Rahmen dessen, was der Strafrahmen vorsieht. Also es ist nicht etwa so, dass Justiz immer sozusagen gleich mit dem Holzhammer kommt. Ich glaube, das ist ja auch das, was uns eigentlich in der Öffentlichkeit nicht selten vorgehalten wird. Diese weiche deutsche Strafjustiz, die ist nicht weich, die ist strukturiert. Wir sind für die Straftäter sehr verlässlich. In dem System gebe ich im Grunde eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte. Die ist dann schon mit greifbarer Sanktion verbunden. Und ich öffne dir quasi immer wieder die Tür. Wann hast du es endlich verstanden?
Auch Heidi Winterer sitzt vor einem riesigen Aktenberg. Nur an einem Tag in der Woche hat die Amtsrichterin Verhandlung. Heidi Winterer wirkt sehr nahbar, wenn sie über ihre Rolle spricht.
Wir machen unseren Job, wir machen Strafverfolgung, sei es bei der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht. Aber ich schnitz mir jetzt keinen Kerben in mein imaginäres Gewehr, wenn ich jemanden verurteilt habe. Das ist Teil der Aufgabe, aber wenn man da Befriedigung empfindet, dann ist das nicht die richtige Einstellung, finde ich. Je drakonischer eine Strafe ausfällt, desto schwieriger fällt es natürlich dem Verurteilten, das für sich zu akzeptieren. Die meisten, die wissen durchaus, dass sie irgendwas gemacht haben, was nicht in Ordnung ist und dass irgendeine Sanktion fällig ist. Aber sie können natürlich deutlich besser damit leben, wenn es eine Strafe ist, die sie sich vielleicht noch schlimmer vorgestellt haben.
Erleben Sie das häufig, dass das funktioniert? Also wirkt Strafe?
Ich denke, richtig funktionieren kann es halt nur, wenn man die Leute auch ein bisschen da abholt, wo sie gerade stehen. Wenn jemand ein massives Alkoholproblem hat und immer dann strafrechtlich auffällig wird, wenn er wieder zu viel getrunken hat, dann werden wir das nie geändert kriegen, wenn wir den nicht in eine Therapie kriegen. Und da ist es für mich dann halt schon ein toller Erfolg, wenn ich jemanden habe. Ich denke da gerade an einen speziellen Fall, der mich jetzt begleitet, seit ich in Staufen bin, der bislang immer eine Therapie abgelehnt hatte und der seit der letzten Verurteilung treu und brav seine ambulanten Termine wahrnimmt. Also da merken sie dann schon, da ist eine Veränderung möglich. Aber sie müssen halt immer den speziellen Straftäter angucken und sich überlegen, was geht und was geht nicht. Alleine drakonische Strafen, die ja manchmal eingefordert werden, lebenslänglich wegsperren oder jedenfalls lange wegsperren, das ändert natürlich am Grundproblem überhaupt nichts.
Abholen dort, wo der Täter steht. Dafür reicht Strafe nicht aus. Es bräuchte auch andere Interventionen und Unterstützung. Das höre ich von vielen Juristen immer wieder. Bei beiden Richtern spüre ich das Dilemma. Sie müssen bestrafen, aber oft bringt das wenig. Es bleibt ein Ringen. Unser deutsches Strafrecht verfolgt drei Strafzwecke. Erstens soll das Unrecht gesühnt werden. Hier steht die Vergeltung im Vordergrund. Zweitens soll die Strafe eine abschreckende Wirkung haben. Die Bevölkerung soll sehen, Verbrechen werden bestraft. Und Straftäter sollen von ihrem kriminellen Vorhaben abgehalten werden.
Ich halte es für illusorisch, dass jemand, der einen Diebstahl begehen will, dass der vorher ins Strafgesetzbuch guckt und sich darüber Gedanken macht, ob es die Höchststrafe 5 oder 10 Jahre sind. Wenn der davon ausginge, er wird erwischt, dann würde er ohnehin die Finger davon lassen. Unsere Straftäter, die glauben ja alle, sie stellen sich so geschickt an, dass sie nicht erwischt werden.
Gerade bei schweren Verbrechen wie Mord ist die abschreckende Wirkung von Strafe sehr gering. Die meisten Tötungsdelikte passieren unter Verwandten oder Bekannten, Paaren oder Ex-Partnern. Das Bild des fremden Täters ist eine populistische Verzerrung. Richter Thomas Groß sagt, jeder kann zum Mörder werden. Denn jeder kann in eine emotionale Ausnahmesituation kommen.
Da sitzen ja keine Monster, sondern Mitmenschen, die in irgendeiner Form Fehler begangen haben. Und man hat eigentlich primär halt auch die Aufgabe, zu versuchen, die wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Bei allem Strafanspruch, aber es geht halt primär darum, zum einen klarzustellen, so geht's nicht, aber da sitzt immer noch ein Mensch, der befähigt werden sollte, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen und künftig möglichst ohne Straftaten zu leben.
Was Heidi Winterer hier formuliert, ist der dritte Teil der staatlichen Straftheorie, die Resozialisierung des Täters.
Die Straftäter bleiben uns ja erhalten und es muss im Interesse der Gesellschaft sein, wenn die eine zweite Chance kriegen, wenn die wieder integriert werden. Und je besser wir das als Strafrichter hinkriegen, je engagierter wir da agieren, desto besser ist es für die Gesellschaft insgesamt.
Wenn die Justiz keinen anderen Weg sieht, geht es in den Knast.
Die Tür bitte einmal selber aufdrücken.
Hier? Alles klar.
Zum Knast haben wir alle Bilder und Geschichten im Kopf. Aber was stimmt davon? Was ist der Sinn von Strafe? Das will ich auch von einem Mörder wissen. Deswegen bin ich hier. In der JVA Tegel. Berlins größtem Gefängnis.
Hallo.
Guten Tag. Ich habe einen Termin, Johanna Benz.
Ja, dann bräuchte ich einmal einen Ausweis, bitte.
Alles klar. Genau, ich habe mein Equipment dabei.
Ja,
In ganz Deutschland sind über 43.000 Menschen inhaftiert. 94% davon sind Männer. Am Stichtag der Statistik im März 2024 waren davon 1.769 lebenslänglich verurteilt. Einen von ihnen treffe ich heute. Tufan. Es gibt viel Kritik an den Justizvollzugsanstalten. Vor allem, dass es zu wenig Personal gibt und die Insassen oft krimineller wieder rauskommen, als sie reingegangen sind. So war es auch bei Emra. Keine Strafe konnte ihn bewegen, nicht mehr kriminell zu werden.
Der Herr Baluki kommt dann gleich.
Mhm.
Genau. Und sich einfach hier irgendwo hinsetzen, wo Sie möchten.
Mhm.
Ich lasse die Tür offen, falls was ist.
Okay.
Es wird alles gut gehen.
Ja.
Nur für den Fall der Fälle. Hier wäre auch ein Alarmmelder oder sowas her.
Ich bin im Besuchsraum der SOTA, der sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Tegel. Die Fenster sind vergittert. In einer Ecke gibt es Spielzeug für Kinder.
Hallo.
Hi, ich bin der Tufan.
Das ging jetzt schnell.
Ja.
Okay, wunderbar. Dann suchen wir uns einen Platz, oder?
Ja, wo Sie möchten.
Vielleicht da irgendwie?
Ja.
Vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen.
Ja, ich bin der Tufan, ich bin 40 Jahre alt und sitze seit fast 11 Jahren im Geschlossenen. Ich wurde wegen Mord verurteilt und bin jetzt seit 3 Jahren in der Sozialtherapie und ja, hoffe, dass es so langsam wieder Richtung Freiheit geht.
Und du hast gesagt, du hast jetzt 11 Jahre.
Fast, ja. Im November werden es 11, ja.
Und zu was wurdest du verurteilt?
Zur lebenslangen Freiheitsstrafe.
Und das heißt dann übersetzt?
Mindestens 15 Jahre, also auf jeden Fall 15 Jahre. Und dann wird entschieden, ob es genug ist oder ob ich noch länger sitzen muss. Es ist immer unterschiedlich. Also in Berlin geht man so eigentlich von 17 bis 19 Jahren so aus. Ist so eigentlich so der Standard. Manche, die sitzen 30 Jahre hier, also es ist sehr unterschiedlich. So wie der Verlauf ist, wie man sich gibt, wie man sich entwickelt.
Vor mir sitzt ein großer Mann in T-Shirt und Jogginghose. Glatt rasiert, sehr aufrecht, sehr muskulös. Seine Hände sind riesig. Sein Lächeln freundlich und offen. Gleichzeitig treffe ich zum ersten Mal jemanden, der wegen Mordes verurteilt wurde. Beides bringe ich schwer zusammen.
Kannst du dich nochmal so zurückversetzen an diesen Moment, als du dieses Urteil gehört hast? Was da in dir vorging?
Ja, einiges. Schock auf jeden Fall. Ich hatte damit auch nicht gerechnet. Ich wusste schon, dass es eine sehr, sehr harte Strafe wird. Ich hatte aber nicht gerechnet, dass es, oder gehofft, dass es nicht eine lebenslange Freiheitsstrafe wird. Ja, da bist du erstmal schockiert, ne? Leer. Das Leben ist jetzt vorbei. So, das war es jetzt, so, ne, dass man dann halt nie wieder rauskommt. Das ist das Erste, was halt einem im Kopf so kommt und ja, ist erstmal so eine mega Leere und Schock und...
Das heißt, du warst 29?
Genau.
Und hast ja gedacht...
Ja, das war es jetzt, ja. Ja.
Fandest du denn die Strafe gerecht?
Am Anfang natürlich nicht. Ich glaube, es gibt keinen einzigen LLer, also keinen einzigen, der lebenslang hat und von vornherein sagt, das ist okay. Alle versuchen das irgendwie von sich abzuwürgen und sich als unschuldig und ja, als ungerecht behandelt irgendwie darzustellen. Nur weil man für eine Sache verurteilt wird, heißt nicht, dass es auch hundertprozentig immer so war. Ja, die ersten Jahre war ich natürlich wütend auf alles. Alle anderen sind schuld und alles scheiße und die haben uns verarscht. Der Richter war scheiße, Anwälte waren kacke. Mein Mittäter hat ja fast alles gemacht. Und dann hat er sich das Leben genommen. Ich habe dann halt die ganze Scheiße abbekommen.
Was Tufan beschreibt, bestätigen viele Kriminologen. Sie sagen, eine harte Strafe kann dazu führen, dass der Täter sich als Opfer fühlt.
Ja, das war so die ersten, sagen wir mal so, 5, 6 Jahre. Ja, und dann nach und nach, wenn man dann immer ein bisschen ehrlich zu sich ist und dann sich auch an die Haft gewöhnt hat und alles und so, dann wird man auch ein bisschen einsichtiger so nach der Zeit. Und ja, mittlerweile denke ich, es ist gerechtfertigt auf jeden Fall.
Am Anfang seiner Haft macht Tufan zunächst Entzug, denn er ist drogenabhängig. Außerdem geht er zur Schule, macht eine Ausbildung, schließlich eine Therapie. Irgendwann fängt er an, sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Tufan sagt, dass er auch viel von den anderen Insassen in der Langstrafenstation gelernt hat. Zum Beispiel Disziplin und Geduld. Beides hilft, die immer gleichen Abläufe über Jahre und manchmal Jahrzehnte auszuhalten, ohne aufzugeben oder verrückt zu werden. Mittlerweile steht er morgens um 6 Uhr auf, macht Yoga und meditiert. Dann beginnt sein sehr geregelter Tag.
Hättest du diese Veränderung auch machen können, wenn du keine Freiheitsstrafe gehabt hättest?
Bei mir auf gar keinen Fall. Also ich war ja sehr krass unterwegs, würde ich mal sagen. Also ich habe sehr früh mit Drogen angefangen, mit Kriminalität und war halt mein Lifestyle. Und für mich war das alles in Ordnung und ich habe dieses Leben geführt und es war okay für mich. Ich habe auch immer mit eingeplant, okay, es kann immer mal sein, dass ich ein paar Jahre im Knast muss. So, das war schon mit eingeplant und dann war es okay.
Tufan erzählt mir seine Geschichte, die ich so ähnlich auch von Emra kenne. Er hat sehr früh angefangen zu kiffen und zu dealen. Er wollte ein Gangster sein, weil es cool war. Schule dagegen war uncool. Und dann gab es irgendwann kaum noch Alternativen.
Ich habe keinen Schulabschluss gehabt. Ich bin also von der 7. Klasse von der Schule abgegangen, habe auch keinen Beruf gelernt. Ja, ich war vom Beruf Dealer und Einbrecher. Ja, das war so. Und das hat dann sehr, sehr lange gehalten. Dann war ich im Jugendknast, bin ich raus, habe weitergemacht. Dann haben dann irgendwann andere Drogen noch eine Rolle gespielt, härtere Drogen. Dann war ich irgendwann mal in Tegel, wieder mal für 2 Jahre. Dann ging es auch wieder weiter. Ich hatte zwar den Wunsch, mich zu ändern, aber ich hatte gar keine Idee und ich hatte gar keinen Plan. Ich habe trotzdem mit Leuten abgehangen, die Drogen genommen haben, die Scheiße gebaut haben, die kriminell waren, weil ich hatte ja gar kein Umfeld. Ich bin raus und ich hatte keinen Beruf, habe keine Arbeit gefunden, hatte kein Geld, ja, und habe nur Kriminelle und Drogenabhängige als Freunde gehabt. Natürlich nicht lange gedauert, bis ich dann selber wieder angefangen habe.
Was hat deine Familie gesagt?
Ja, meine Familie hat natürlich alles Mögliche probiert, mich da irgendwie davon abzuhalten, fernzuhalten, so wie fast alle Familien. So, ne? Die fanden das natürlich sehr schrecklich, die sind darauf nicht klargekommen. Die haben noch nie was in ihr Leben mit Kriminalität oder Drogen zu tun gehabt und für die war es natürlich ein Horror.
Mit Ende 20 will Tufan sein Umfeld ändern und von den harten Drogen wegkommen. Er geht nach Baden-Württemberg. Doch sein Plan geht nicht auf. Er gerät wieder in kriminelle Kreise und begeht schließlich die Tat, für die er jetzt in Tegel sitzt.
Würdest du ein bisschen vielleicht was dazu erzählen, was da passiert ist, wie es dazu gekommen ist?
Ja, ich bin, das war ein Raubüberfall, wo jemand verstorben ist und ja, war alles so nicht geplant. Aber wie das meistens bei so Sachen ist, so man denkt immer, man ist schlau genug und man hat es ja schon oft genug gemacht und da ist ja auch nie was passiert und dann ist doch auf einmal jemand da und was weiß ich.
Tufan und ein Komplize überfallen eine ältere Frau, die pflegebedürftig und schwer krank ist. Sie vermuten Geld in der Wohnung und fesseln die Frau. Doch die kollabiert und später stirbt sie.
Das war auch nie die Absicht, aber man hat es trotzdem gemacht so, ne? Und das hat ja auch der Richter bei mir damals gesagt, ich habe es billigend in Kauf genommen. Dass ich es nicht beabsichtigt habe, das mag ja gut möglich sein, sagt er, dass es nicht meine Absicht war, jemanden irgendwie zu verletzen oder zu töten, aber ich habe es billigend in Kauf genommen.
Die Bild-Zeitung spricht vom Klebebandkiller und verfolgt den Prozess mit mehreren Artikeln. Darin immer wieder der Ruf nach einer harten Strafe.
Die wollten mich um jeden Preis verurteilen. Das war für die so irgendwie, der Staatsanwalt hat auch gesagt, es trifft auf jeden Fall den Richtigen. Sie haben ja so viele Leichen im Keller. So oder so verdienen sie es. Das waren seine Worte. Ja. Und ich wurde da natürlich auch in den Medien und alles als richtiges Monster dargestellt. Nichts konnte ihn stoppen, vorjährige Haftstrafen nicht, multikriminell und was weiß ich. Ich habe ja alle Klischees erfüllt. Migrant, Berufskrimineller, dann so eine Sache, drogenabhängig, so ne, aus Berlin, Neukölln. Optimal. So, das ist natürlich gefundenes Fressen, das kann man dann natürlich richtig wieder breitreden und ja.
Wie lange hat es gedauert, bis du dich mit dieser Strafe versöhnen konntest?
Ja, versöhnen ist schwierig. Ich meine, ja, wieder gut machen kann man es nicht. So, das ist halt jetzt schon mal passiert. Es ist jemand gestorben und ich kann es nie wieder ändern. Das bleibt auch so ein Fleck, den man immer so irgendwie mit sich trägt. So egal, wie krass man sich ändert und wie viel ein besserer Mensch man jetzt ist oder keine Ahnung, oder daraus gelernt hat, diesen Fleck kriegt man halt nicht mit. Das ist was anderes, wie wenn ich mal eine Straftat begehe und mich dann ändere, dann wird es irgendwann vergessen. Aber beim Mord ist halt so ein Ding, das bleibt bis zum letzten Atemzug irgendwie. Ja, das ist das eine und ja, ja, die Schuld ist immer noch groß.
Du kannst das Rad nicht zurückdrehen, so.
Genau, ja. Also ich kann sehr viel machen, ich kann alles dafür geben, nie wieder in so eine Situation zu kommen, aber ich kann die Situation nicht ändern und ich kann es nicht wieder gut machen. Wann ist es genug? Das kann auch, glaube ich, keiner sagen. Ob ich jetzt nun 30 Jahre sitze oder 10 Jahre sitze, weiß ich nicht, ob es die Sache besser macht, aber... Was ich sagen kann, ich habe eine starke Veränderung erlebt, also ich habe daraus viele Lehre gezogen und ich bin jetzt ein neuer und besserer Mensch, würde ich sagen. Schade, dass es erst so weit kommen musste, dass es irgendwie alles erst meine Augen geöffnet hat, aber ja, das ist das, was ich wieder zurückgeben kann.
Im Gefängnis hat Tufan 2 Ausbildungen gemacht. Eine als Koch, eine als Bäcker. Im Moment lernt er für sein Abitur. Danach will er studieren, um seinen Fachwirt in Fitness und Ernährung zu machen. Schon jetzt trainiert er täglich. Im Knast ist Sport und Muskeltraining überlebenswichtig. Aber viele übertreiben es auch damit. Zwischendurch war Tufan beim Pumpen so hart dabei, dass er sich 2 Muskeln ruiniert hat. Jetzt ist er milder zu sich selbst. Weniger Testosteron gesteuert, sagt er lachend. Aktuell wartet Tufan auf ein Gutachten, damit er Freigang bekommen kann. Es sieht gut für ihn aus. Tufan hat alle seine Chancen genutzt. Das können nicht alle.
Ich kenne aber auch viele, die das 12., 13. Mal hier in Tegel sind. Also in meiner Strafe habe ich jetzt, ich habe auch Leute, die ich jetzt zum 8. Mal, 10., 15. Mal wiedersehe. Die entlassen wurden und wieder zurückkommen und ja.
Und das sind Berufskriminelle?
Genau. Es ist dann meistens auch viel verbunden mit Drogenabhängigkeit und alles und Beschaffungskriminalität und ja, es ist dann so ein Teufelskreis, aus dem man dann auch irgendwie nicht mehr rauskommt. Ja, wenn du dann irgendwann 40 bist, stark drogenabhängig bist, noch nie in deinem Leben was gelernt hast und immer wieder in die gleiche Ecke wieder zurückgehst und auch... Ja, es ist sehr schwierig. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist auch sehr schwierig, da irgendwie rauszukommen.
Und damit sind wir bei einem Problem, das ich von vielen im Strafvollzug höre. Resozialisierung kann hier nur sehr begrenzt stattfinden.
Wenn ich mir Leute, ich war ja auch jahrelang in anderen Häusern, ich habe da teilweise Leute, die alle, ich habe da nie einen gesehen, der 3, 4, 5 Jahre gesessen hat, gesagt hat, so jetzt gehe ich raus und ändere mein Leben und ich starte von vorne. Die meisten, die hatten so viel Wut und Hass, wo die gesagt haben, so jetzt erst recht.
Und hattest du mal über so Alternativen der Strafe nachgedacht?
Ich finde Strafe schon gerechtfertigt. Also wenn man Straftaten begeht, dann ist schon die Konsequenz, dass man eine Strafe dafür kriegt, auch Freiheitsentzug. ich denke, dass es schon, ja, okay ist. Wichtig ist, glaube ich, dass man mit den Leuten arbeitet, dass man mit denen hier einiges macht, dass man die einfach nicht nur wegsperrt und hofft, dadurch wird alles wieder gut. Das ist, glaube ich, das Ding, dass man da in der Haft irgendwie mit den Leuten arbeitet, dass man denen Perspektiven bietet, dass sie irgendwie ihr Leben wieder im Griff kriegen und ja, als bessere Menschen zurück in die Gesellschaft kommen.
Gefangene haben keine Lobby, sagte mir eine Kriminologin in der Recherche. Klar, wenn es um Geld für Soziales geht, wäre ich auch zuerst für einen Opferfonds oder für mehr Geld für die Kita. Aber Tufan hat recht. Es ist in unserem Interesse, dass das Gefängnis ein humaner Ort ist. Ein Ort, der Entwicklung fördert. Nicht zuletzt, weil jeder Inhaftierte den deutschen Staat zwischen 150 und 200 Euro kostet. Pro Tag.
Ich habe mich gut entwickelt, ich habe 2 Berufe gelernt, ich gehe raus, ich weiß, ich werde nie wieder Scheiße bauen. Mord ist sowieso bei LLern, Rückfallrisiko ist so gut wie gar nicht. Ich werde auch keine Scheiße bauen, bin absolut überzeugt von mir. Eine hundertprozentige Garantie gibt es für gar nichts im Leben, habe ich gelernt. Aber ich persönlich habe auch null Bock oder Bedarf an irgendwas noch. Für mich ist so das Ding, wenn ich draußen, wie nimmt mich die Gesellschaft wieder auf? So, ist es für jemanden okay, dass jemand einen Mord begangen hat und ganz normal neben ihm weiterlebt? Das interessiert mich auch so. Wie denken die Leute darüber? Wie würdest du reagieren, wenn du wüsstest, dein Kollege saß wegen Mord? Was würde das mit dir machen?
Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das hatten auch beide Richter gesagt. Ich freue mich, als Tufan mir ein paar Wochen später schreibt, dass sein Gutachten positiv verlaufen ist. Jetzt darf er stundenweise alleine raus. Er hofft, dass er irgendwann in den offenen Vollzug gehen und dann wirklich wieder am Leben teilnehmen kann. Auch ein Projekt für die Zeit nach dem Knast hat er schon. Über das Boxen will er Jugendlichen andere Strategien vermitteln, sich stark und cool zu fühlen. Ich wünschte, wir könnten in der Zeit reisen. In meinem Traum würde Tufan auf den jungen Emra treffen und ihm seine Geschichte erzählen. Ihm sagen, wie schal und scheiße so ein Gangsterleben enden kann. Und wie wenig Glamour sich hinter Gittern versteckt. Im zweiten Teil kommt das Kontrastprogramm. Ich begleite eine Frau, die von einer schweren Straftat betroffen ist. Außerdem geht es um die Geschichte des Strafens. Spoiler, die neutrale oder blinde Justiz ist eine Seltenheit. Und ich gucke mir Alternativen an. Denn Strafe ist nicht der einzige Weg.
Muss Strafe sein. Zweiteiliges Feature von Johanna Benz. Teil 1. Mauern, Zellen, Gerichtssäle. Mit Emra Gradina, Yellow, Yu, Lucky, Thomas Groß, Heidi Winterer und Tufan Baluglu. Es sprachen Lisa Herdina und Thorsten Förster. Ton und Technik Hermann Leppich, Komposition Matthias Klein, Regieassistenz Stefanie Heim, Redaktion Ingo Kottkamp, Regie Johanna Benz, Produktion Deutschlandfunk 2026.